Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Sina Fröndrich herzlich willkommen und mit Janina Kugel. Sie war Mitglied des Siemens-Vorstands, ist Aufsichtsrätin und Beraterin und sie hat sich zusammen mit anderen für eine Frauenquote in Vorständen eingesetzt. Und genau darauf haben sich Union und SPD nun verständigt. Eine Quote für Vorstände, das heißt, wenn der Vorstand aus mehr als 3 Menschen besteht, dann muss auch eine Frau einziehen. Ist das Ziel damit erreicht?
Ein Stein, ein wichtiger Anstoß. Aber es ist ein Mosaik von vielen und ich glaube, es gibt auch ganz viele Hebel, die jetzt weit über das hinausgehen, was Organisationen, öffentliche oder Privatwirtschaft wirken können.
Was aus Ihrer Sicht zu tun bleibt, das hören Sie später in der Sendung. Wir haben mit Janina Kugel gesprochen. Restaurants, Theater, Fitnessstudios sind geschlossen und bleiben es wohl auch weiter. Übermorgen entscheiden Bund und Länder, wie es weitergeht. Auf Lockerung können sich die Menschen wohl eher nicht einstellen. Das hat unter anderem Bundesfinanzminister Olaf Scholz von der SPD deutlich gemacht.
Und deshalb ahnt ja auch jeder, dass es noch Verlängerung geben muss. Insofern ist es, glaube ich, sicherlich ein Bestandteil der Entscheidung, die dann am Mittwoch getroffen wird.
Ja, was bedeutet das? Was würde das kosten, wenn Gastronomiebetriebe unter anderem länger geschlossen bleiben? Wir wollen das einordnen zusammen mit Konrad Busen. Er ist unser Börsenreporter heute in Frankfurt am Main. Herr Busen, den Leitindex DAX, den lässt das alles erstmal noch ziemlich kalt.
Ja, am Aktienmarkt geht es heute nach oben und zwar für den DAX um im Moment 0,5% auf genau 13.203 Punkte. Bei der Einordnung, wie das zusammengeht, also ein weiterer Teil-Lockdown, aber steigende Aktienkurse, wird uns helfen der Mann, der hier neben mir sitzt, Felix Hüfner, Chef Volkswirt für Deutschland bei der UBS. Ja, er sitzt neben mir an der Börse. Natürlich, muss ich auch dazu sagen, damit die Hörer sich keine Sorgen machen, im angemessenen Corona-bedingten Sicherheitsabstand mit eigenem Mikro in der Hand. Herr Hüfner, Deutschland dürfte den Teil-Lockdown verlängern. Am Aktienmarkt geht's nach oben. Wie paradox ist das denn?
Naja, das ist natürlich eine Momentaufnahme. Vielleicht gucken die Anleger schon weiter nach vorne. Und vielleicht hat man damit gerechnet, dass es auch ein bisschen länger dauert. Zudem hatten wir die Einkaufsmanager-Indizes heute, die vielleicht auch gar nicht so schlecht waren wie gedacht. Und dann haben wir Nachrichten über einen neuen Impfstoff. Und das alles zusammen ist vielleicht eher als positiv bewertet worden.
Diese Einkaufsmanager-Indizes vom Market-Institut aus London, das ist so ähnlich wie der IFO-Index. Die befragen Einkäufer in den Unternehmen. Das sind ja Manager, die sich besonders gut auskennen, wie es läuft. Wenn man sich das noch mal ein bisschen genauer anguckt, dann sieht man, es läuft erstaunlich gut in der Industrie, also im verarbeitenden Gewerbe. Es läuft nicht so gut, ist ja klar, im Lockdown bei den Dienstleistern. Warum so stark das verarbeitende Gewerbe? Ist das alles China?
Ja, das ist hauptsächlich China. Das ist ja der große Unterschied auch zum Frühjahr, als eigentlich die ganze Welt im Lockdown war. Jetzt ist China offen und davon profitiert Deutschland ganz besonders. Und Sie haben es richtig erwähnt, die Dienstleistungsumfrage ist erwartet schlecht ausgefallen. Nicht ganz so schlecht, wie es im Frühjahr der Fall war, aber ein deutlicher Dämpfer.
Was heißt das nun für Deutschlands Wirtschaft im laufenden Quartal? Rezession oder Nicht-Rezession?
Ja, wir rechnen bei einem Rückgang des BIP um rund 1,5% gegenüber dem Vorquartal. Auch das ist nicht so stark, so schlimm wie im Frühjahr. Aber ja, es wird ein negatives Quartal geben.
Ist es deswegen richtig, dass Scholz so viel Geld ausgibt?
Das halten wir für richtig. Ja, es ist ganz wichtig, dass sie Fiskalpolitik weiter unterstützt. Das ist die Planungshilfe, die sie Unternehmen geben können. Und ich glaube, der Hauptgrund, warum man das jetzt macht, ist, um Unternehmenspleiten zu verhindern. Dazu zählt die Kurzarbeit, dazu zählen aber auch andere Maßnahmen, die sehr, sehr wichtig sind, um eben dieses schlechte Quartal zu überbrücken, damit es dann später auch wieder nach oben gehen kann.
Trotzdem scheint offenbar die Europäische Zentralbank auch nochmal nachzudenken, nachzulegen. Heute gibt der Chefvolkswirt der EZB der Zeitung Les Echos in Frankreich ein Interview und dort sagt er, er glaubt nicht, dass die EZB bei den Negativzinsen schon am unteren Rand sei. Und für das nächste Treffen des EZB-Rats am 10. Dezember sagt er eine gründliche Neubeurteilung der Lage voraus. Das klingt, als ob die noch mal richtig was vorhaben.
Ja, damit rechnen wir auch. Die EZB schaut natürlich auf die Inflation. Und die Inflation war schon zu niedrig in den Augen der EZB, bevor wir in die Corona-Krise gekommen sind. Und das hat sich jetzt alles nochmal verstärkt. Von daher rechnen wir damit, dass im Dezember die EZB ihr Ankaufprogramm nochmal ausweitet und verlängert, auch den Banken Langfristtender weiter zur Verfügung stellt, einfach um noch mehr die Wirtschaft zu stimulieren und die Inflation dann möglichst hoch zu bekommen.
Hoffen wir, dass es hilft. Das war Felix Hüfner, der Chefvolkswirt für Deutschland bei der UBS. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Herr Busen, wenn wir bei dieser positiven Grundstimmung bleiben, welche Aktien profitieren denn ganz konkret heute davon?
Es sind die sogenannten zyklischen Werte, also Aktien von Unternehmen, die besonders von den Zyklen der Weltwirtschaft abhängig sind. Davon, dass die Globalisierung läuft, kann man sagen. Das sind im DAX zum Beispiel die Deutsche Bank, auch BASF, Siemens. Außerhalb des DAX, aber für Deutschland nicht ganz unwichtig, ist ThyssenKrupp. Hier steigt die Aktie heute um 5%. Zum ersten Mal seit Februar ist im Oktober wieder mehr Rohstahl produziert werden. Das hilft der Aktie. Genauso wie natürlich all die Spekulationen über eine mögliche Rettung von ThyssenKrupp durch den Staat oder auch einen möglichen Verkauf oder Fusion der Stahlsparte.
Der Pharmakonzern AstraZeneca und die Universität Oxford, die melden Durchbruch bei der Entwicklung eines Corona-Impfstoffs. Wie reagiert denn da der Kurs?
Ja, ein bisschen erstaunlich, mit einem Minus von rund 1,7%, während etwa die Aktie von BioNTech heute weiter anzieht, um 4% hier im Frankfurter Handel. Der Wirkungsgrad des Impfstoffs von AstraZeneca ist 70%. Das ist natürlich gut, aber es ist eben nicht ganz so viel wie die 95%, über die BioNTech bei seinem Impfstoff vor dem Wochenende berichtet hat. Es heißt zwar immer, die Welt brauche mehrere Impfstoffe von verschiedenen Herstellern, aber besonders verdienen dürfte vor allem der Hersteller mit dem erfolgsversprechenden Produkt und der erfolgsversprechenden Botschaft. Deswegen wohl hier der Unterschied zwischen der Aktie von BioNTech und AstraZeneca heute.
Schauen wir noch auf zwei europäische Banken. Es geht nämlich weiter mit Fusionen und Übernahmen.
Ja, diesmal zwischen Frankreich und Italien. Die Bank Crédit Agricole aus Frankreich übernimmt im italienischen Valtellina-Tal, dem Veltlin-Tal auf Deutsch, die Bank Creval, Banca Piccolo Credito Valtellinese. Nicht besonders groß, aber wunderbarer Name. Mhm. Und das zeigt, die Konsolidierung im Bankensektor geht weiter. Die Aktien der beiden profitieren heute. Crédit Agricole plus 2%, Creval-Aktien sogar 22% im Plus.
Kommen wir zurück zu deutschen Unternehmen bei VW in Wolfsburg. Da hat es weitere Durchsuchungen gegeben. Was ist denn da der Hintergrund?
Der Hintergrund ist natürlich die sogenannte, nein, nicht natürlich, also man denkt natürlich bei VW immer sofort an Abgasaffäre, aber es ist die sogenannte Abhöraffäre. Das Unternehmen hat in dem Zusammenhang Dokumente und Dateien bei einer Durchsuchung durch die Staatsanwaltschaft übergeben. Im Aktienkurs merkt man es heute nicht so sehr. VW-Aktien stehen quasi unverändert da gegenüber Freitag.
Und der Handelskonzern Metro, der bekommt eine Doppelspitze.
Der bekommt eine Doppelspitze für eine Übergangszeit. Da ist ja vor kurzem der Chef gegangen. Und es gibt ja auch immer wieder Berichte darüber, dass es Streit bei den Aktionären gibt. Allerdings jetzt Führungssicherheit ein bisschen mit zwei neuen Managern an der Spitze, also im der Vorstandssprecher und der Finanzchef. Und das treibt die Aktie um 0,7%.
Dann schauen wir noch auf den Kurs des Euro, die Anleihen und den Goldpreis.
Der Eurokurs steht einen Tick höher als am Freitag, steigt etwas über einen Dollar 19. Bei den Staatsanleihen, da übersteigt heute das Angebot die Nachfrage. Aber außer dieser mündlichen Aussage eines Rentenhändlers kann ich Ihnen heute keine neuen Zahlen zur Umlaufrendite liefern. Die Bundesbank sagt, es gibt technische Probleme. Frühestens ab heute 15 Uhr sei sie in der Lage, die Renditen zu berechnen. Der Stand vom Freitag bei der Umlaufrendite ist minus 0,58%. Und Gold verbilligt sich übers Wochenende um $1,31 pro Feinunze auf $1,865,69.
Konrad Busen war das mit dem Börsenbericht aus Frankfurt am Main. Fabriken, Flugzeuge, Autos, Schiffe und die Landwirtschaft, überall dort entstehen jede Menge Treibhausgase. Und im vergangenen Jahr haben sie in der Atmosphäre einen neuen Rekordwert erreicht. Und trotz der Corona-Maßnahmen hat sich der Trend auch in diesem Jahr fortgesetzt. Das vermeldet die Weltorganisation für Meteorologie. Dietrich Karl-Meurer weiß mehr.
Trotz aller Klimaschutzbemühungen, seit Jahren steigt die Konzentration des in der Atmosphäre verbleibenden Treibhausgases Kohlendioxid. Mit etwas über 410 Teilchen pro Million Teilchen wurde 2019 ein neuer Spitzenwert erreicht. So heißt es in der neuesten Ausgabe des von der Weltwetterorganisation WMO in Genf alljährlich veröffentlichten Berichts. In diesem Jahr gibt es eine Veränderung. Im Zuge der Lockdowns wegen der Covid-19-Pandemie sind die Treibhausgasemissionen zurückgegangen. Allerdings wohl nur leicht und nur vorübergehend. Von einer winzigen Delle in einer grundsätzlich nach oben steigenden Kurve sprach WMO-Generalsekretär Petteri Tallas. Die vorläufigen Ergebnisse einiger Messstationen zeigten bereits, dass die CO2-Konzentration in der Atmosphäre 2020 weiter gestiegen sei. Petteri Tallas forderte, ganz ähnlich wie die Epidemiologen bei den Coronavirus-Ansteckungen, die Kurve müsse nachhaltig abgeflacht werden. Um die globale Erwärmung, wie vom Weltklimarat empfohlen, auf 1,5 Grad zu begrenzen, müssten die Energiequellen Öl, Gas und Kohle durch Wind, Wasser und Solarenergie ersetzt werden. Eventuell brauche es auch mehr Atomkraftwerke.
Es muss ja nicht schlecht sein, wenn Frauen etwas zu sagen haben. Das meint die Kanzlerin. Angela Merkel war lange Zeit gegen eine Frauenquote. Doch nun haben sich Union und SPD doch auf eine Vorgabe für Vorstände verständigt. Das heißt, für paritätisch mitbestimmte und börsennotierte Unternehmen bei mehr als 3 Vorständen muss ein Vorstand weiblich sein. Auch für Krankenkassen, bei der Bundesagentur für Arbeit und bei den Renten- und Unfallversicherungsträgern soll es eine Mindestbeteiligung von Frauen geben. Braucht es die Quote wirklich? Das konnte ich mit Janina Kugel besprechen. Sie saß im Vorstand bei Siemens, ist nun Beraterin für die Boston Consulting Group und Aufsichtsrätin. Und sie hat sich mit anderen für die Vorstandsquote eingesetzt, mit einer Kampagne unter anderem in den Online-Netzwerken. Frage an Janina Kugel, überrascht es Sie, dass es jetzt doch so schnell geht?
Ich glaube, es gibt immer mal wieder Menschen, die haben ein gutes politisches Geschick und Gespür auch dafür, wann gesellschaftlicher Wandel wirklich Not tut und wann sie auch in Erklärungsnöte kämen, um zu erklären, nach all dem, was jetzt insbesondere überproportional viele Frauen betroffen hat in diesem Corona-Jahr, dann nochmal zu sagen, das interessiert uns nicht. Es gibt zwar immer noch welche, die das tun, aber man muss auch klar sagen, es gibt Befürworter und Befürworterinnen der Quote auf beiden Seiten, in den konservativen Parteien, wie aber auch in der SPD und den Grünen. Und insofern hatten wir da sehr dafür gehofft und waren gar nicht so überrascht, wie vielleicht die Öffentlichkeit.
Sie waren ja selbst im Vorstand bei Siemens, auch ohne Quote. Warum brauchen denn andere Frauen die Quote, um in einen Vorstand aufzurücken?
Genau, darum geht es eigentlich. Und diejenigen von uns, die auf der Pressekonferenz saßen, hatten das ja auch klar und deutlich gesagt. Wir machen das nicht für uns, weil unsere Karrieren sind, so würde ich doch mal sagen, recht weit gekommen oder am Ziel angekommen, sondern wir machen das für die nächste Generation, die kommt, weil wir wissen, dass die Entscheidungen nicht auf objektiv qualifizierbaren Kriterien liegen, weil wir wissen, dass Entscheidungen so getroffen werden, dass bestimmte Leute, nämlich diejenigen, und dazu gehören Frauen, aber natürlich auch viele andere, nicht den Entscheidern entsprechen. Und dadurch, dass die Psychologie von einem Ähnlichkeitsmerkmal spricht, also wir Menschen mögen immer gerne Menschen, die uns ähneln sind. Und weil wir den allermeisten weißen heterosexuellen Männern nicht entsprechen, werden wir auch weniger häufig gewählt. Und wie gesagt, das gilt für Frauen als auch für andere.
Oder gibt es denn vielleicht auch zu wenig Frauen?
Nein, die Pipeline ist voll. Es gibt unterschiedlichste Studien, die ganz klar belegen, dass wir in den ersten und zweiten Ebene unter Geschäftsführung oder Vorstand doppelt so viele Frauen haben, so rund um die 20%, als sie momentan in Vorständen repräsentiert sind.
Was sagen Sie denn aber dann den Frauen, die in Zukunft dann wahrscheinlich doch mit der Bezeichnung Quotenfrau auch klarkommen müssen? Wie sollen die damit umgehen?
Sie können ja mal schauen in Wikipedia, was die Definition von Quote ist. Und Quote ist nichts anderes als einen Teil am Ganzen. Wir sind alle auch heute schon eine Quote, ein Teil von einem Ganzen. Und es liegt an uns, aus dieser sprachlichen Konnotation, die negativ gefärbt ist, eine positive zu machen. Und zum anderen würde ich Ihnen ganz einfach sagen, es gibt viele Gründe, warum Sie einen Job bekommen, warum Sie in einer Position sind. Zum Schluss entscheiden da, wie schon gesagt, viele Kriterien auch dieses: Passt mir die Person, mag ich diese Person und dergleichen. Und wenn Sie in dem Job sind, auch selbst wenn jemand behauptet, Sie sind reingekommen wegen einer Quote, in dem Moment, in dem Sie brillieren, in dem Moment, in dem Sie Ihren Job gut machen, fragt keiner mehr, wie Sie reingekommen sind. Also nur Mut.
Jetzt soll es ja nur die Vorgabe geben, dass es nur eine Frau am Ende ist. Das heißt, wir könnten uns auch einen Vorstand vorstellen, der besteht aus 10 Vorständen. Und dann ist eine Frau eben die Maßgabe, die Vorgabe. Was kann denn eine Frau in so einem Vorstand überhaupt ausrichten?
Na, da ist die Aussage von mir und von uns da relativ platt: wenig. Die Forschung zeigt ganz klar, dass sie immer 30% benötigen einer sogenannten Minderheit, um tatsächlich auch die Kultur in einer Gruppe zu verändern. Der Gesetzesvorschlag, der jetzt vorgelegt wurde und den wir natürlich auch begrüßen, sieht natürlich vor, dass diese eine Frau ab Vorständen von 4 zutage tritt. Und dann würden wir sozusagen bei 4 Vorständen und einer Frau bei einer Neubesetzung immerhin von 25% sprechen. Dann sind Einflussmöglichkeiten da. Das Aber heißt, unser Wunsch und unsere Forderung geht weiter.
Das heißt also, eine tatsächlich kulturelle Veränderung sollten wir jetzt vielleicht mit dieser Vorgabe noch nicht erwarten.
Es ist sicherlich ein Anfang. Es ist ein ganz wichtiges Zeichen. Es ist ein Signal. Aber wenn Sie die Studien befragen, dann brauchen Sie 30%, um wirklich kulturelle Veränderungen zu haben.
Jetzt ist es so, dass meist mit der Frauenquote ja auch so eine gewisse Erwartungshaltung mitschwingt. Man erhofft sicher, dass sich Führungsetagen verändern, vielleicht auch familiärer werden, sozialer. Das schwingt da manchmal so ein bisschen mit. Wird da nicht auch ein bisschen viel in Frauen hineinprojiziert?
Naja, Frauen sind ja nicht per Definition die besseren Menschen als Männer. Und das muss man auch ganz fair so sagen. Also es gibt aus jeder Gruppe Gute und es gibt aus jeder Gruppe Schlechte. Aber es ist richtig, dass diversere Teams natürlich auch andere Entscheidungen treffen und auch Entscheidungen treffen, die für breitere Menschen in der Bevölkerung gelten. Und das erhoffe ich mir auch. Aber auf der anderen Seite ist es ja nicht so, dass Männer solche Entscheidungen nicht auch treffen könnten. Nur bislang haben wir sie zu wenig gesehen.
Und Sie haben das jetzt auch schon angedeutet. Sie sagen oder Sie sehen das jetzt als einen Anfang. Was sehen Sie denn darüber hinaus noch an Regelungsbedarf? Also wie können wir vielfältigere Führungsetagen erreichen? Gehören da noch andere Quoten dazu? Es gab mal die Diskussion über eine Ossi-Quote. Quereinstieg könnte eine Rolle spielen. Was also, steht Ihnen da vor?
Wenn gemischtere Teams Führungsentscheidungen treffen oder Entscheidungen treffen, die für Organisationen, für große Teams unterschiedliche Wirkungen haben, dann wird sich natürlich auch Vielfalt in anderen Ausprägungen dort widerspiegeln. Und das ist die große Hoffnung und das sind übrigens aber auch die Erkenntnisse, auf die wir setzen. Wenn es aber um die Gender-Thematik geht und um die Frage, warum sind Frauen nicht überall so repräsentiert, dann müssen wir natürlich breiter schauen in strukturelle Themen in Deutschland, die das letztendlich auch verhindern. Da sind wir beim Thema Ehegattensplitting, wir sind bei der Frage, wie viele Vätermonate sind verpflichtend in der Elternzeit, um den maximalen Betrag auch zu bekommen, beitragsfreie Krankenversicherung. Also sprich, welche Hürden bestehen, damit Frauen voll erwerbstätig sind? Denn gut ausgebildet sind die Frauen in Deutschland.
Das heißt, die Quotierung ist da am Ende ein Mosaikstein, wenn ich Sie da richtig verstehe, von einem Gesamtpaket.
Ein Stein, ein wichtiger Anstoß und hoffentlich auch ein klares Verständnis von vielen, dass sich Gesellschaft ändern muss und dass sich die Gesellschaft, also sprich in der Bevölkerung, auch tatsächlich der klare Appell besteht, dass wir Dinge angehen müssen und nicht mehr weiter so machen können.
Jetzt ließe sich ja auch einwenden, von einer Quote profitieren nur ganz bestimmte Frauen, die gut vernetzt sind, die schon einen bestimmten Background haben, die vielleicht einfach auch schon privilegiert sind. Was bringt denn einer jungen Frau, die vielleicht Bildungsgerechtigkeit bisher im Leben nur als hohles Schlagwort erlebt hat, was bringt der eine Quote? Was hat die davon?
Sie haben vollkommen recht. Es betrifft natürlich nur eine ganz kleine Gruppe von Menschen, aber das sind die Gruppe, die in jedem Land und auch bei uns die Entscheidungen treffen für eine ganz große Gruppe, sprich auch für die Bevölkerung. Und die Hoffnung, die wir reinsetzen und das, was wir aber auch gesehen haben, dass dann Ungerechtigkeiten kleiner werden, dass Chancengerechtigkeit für die junge Dame, die Sie fiktiv angesprochen haben, dann auch darin besteht, dass der Horizont erweitert wird. Aber wir sind immer bei dem, was Sie selber gesagt haben, ist ein Mosaik von vielen. Und ich glaube, es gibt auch ganz viele Hebel, die jetzt weit über das hinausgehen, was Organisationen, öffentlich oder Privatwirtschaft wirken können.
Und wenn wir nochmal auf einen vielleicht fiktiven jungen Mann schauen, was sagen Sie dem, wenn der jetzt befürchtet, dass er in Zukunft ja durchs Raster fällt wegen seines Geschlechts?
Da sind wir wieder bei der Mathematik, wenn das Ganze 100% sind und wenn die maximale Forderung, die bislang für irgendwelche Quoten im Raum stand oder für den Aufsichtsrat bei 30% gilt, dann würde ich dem jungen Mann sagen, mit 70% ist immer noch deutlich mehr als die Hälfte. Also ich glaube, die Sorge ist ziemlich unbegründet.
Ja, jetzt stehen die Details auch noch nicht fest. Welche Eckdaten wären denn aus Ihrer Sicht wichtig? Ab wann sollte diese Quotierung gelten? Sollte es Strafen geben? Wie sollten die ausfallen?
Ja, die Quotierung, die Definitionen und sage ich jetzt mal Details werden jetzt in den Regierungsgruppen diskutiert. Das Gesetz soll dann auch mit der nächsten Legislaturperiode auf den Weg gebracht werden. Das ist zumindest jetzt mal mein Kenntnisstand. Ja, ich glaube, es sollte ganz klar auch Sanktionen geben, weil wir haben in den letzten 20 Jahren gesehen, dass die sogenannte Selbstverpflichtung der Wirtschaft zu wenig Änderungen geführt hat und dass es bislang auch überhaupt keinen Aufschrei gibt, wenn zum Beispiel die Zielgröße 0 kommuniziert wird. Und das muss man sich einfach auch mal, sage ich jetzt mal, in den Ohren zergehen lassen. Zielgröße 0 bedeutet, wir haben keine Frau und wir beabsichtigen auch überhaupt gar nicht, eine Frau in unseren Reihen zu haben. Das ist ein Signal, von dem ich sage, da muss es eine klare Begründung geben. Das hören wir aus Unternehmen, aber das hören wir, wie Sie ja auch gesehen haben, von einigen Politikern.
Wundert Sie das, dass es da auch, also ich denke jetzt an so ein Unternehmen wie Zalando, das ja eindeutig ja Endkundinnen erreichen will, dass es da auch keine Sanktionierung von der Seite her gibt für eine Zielgröße 0 im Vorstand?
Zalando hat ja seine Zielgröße immerhin verändert und ich kenne natürlich nicht die Interna dessen, wie sie zu dieser Entscheidung gekommen sind. Aber natürlich haben wir als Konsumentinnen auch die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen. Und das ist das, was ich immer wieder sage, zu allen Menschen in allen unterschiedlichen Bereichen. Wenn du etwas möchtest und wenn du etwas erreichen möchtest, dann musst du auch deinen Teil dazu tragen. Wenn einen das also stört, dann muss man sich eben überlegen, wo man kauft und wo man nicht kauft. Und da gibt's viele Unternehmen. Zalando ist da nur ein Beispiel. Und wie gesagt, Zalando ist auf einen Weg gegangen. Jetzt müssen wir schauen, ob sie die Zielgröße, die sie sich vorgenommen haben, auch erreichen.
Janina Kugel war das im Gespräch über eine Frauenquote für Vorstände. Und die Einigung von Freitagabend ist auch Thema in der Wirtschaftspresseschau, wo das Vorhaben weitgehend begrüßt wird.
Die Einigung der Regierungskoalition auf eine Frauenquote in den Vorständen größerer Unternehmen wird in den Wirtschaftsredaktionen überwiegend begrüßt. Schließlich, argumentiert das Handelsblatt, habe sich in deutschen Führungsetagen in den vergangenen 10 Jahren kaum etwas getan. Bleiern liegt die Frauenquote in den Vorständen bei etwa 10%. Es kann also nicht verwundern, dass die Politik nun Tatsachen schafft. In Vorständen börsennotierter und paritätisch mitbestimmter Unternehmen mit mehr als 3 Mitgliedern muss demnach künftig ein Mitglied eine Frau sein. Das ist keine Revolution. Aber es ist ein Signal. Zuletzt gaben rund 70% der Unternehmen an, sich für die Zukunft die Zielgröße 0 für Frauen im Vorstand zu setzen. Die neue Regulierung ist also selbst verschuldet. Die Süddeutsche Zeitung sieht es genauso. Die Strategie, auf freiwillige Maßnahmen in der Wirtschaft zu hoffen, ist bitter enttäuscht worden. Nicht überall, aber vielfach. Das liegt vor allem an einer seltsam weltfremden Mischung von Beharrungskräften alter männlicher Netzwerke und Trägheit beim Beschreiten neuer Wege. Die Telekom macht dagegen seit Jahren vor, wie Gleichberechtigung geht. Die Tageszeitung Taz aus Berlin beurteilt die Regelung zurückhaltend. Schluss mit frauenfrei, das ja, mehr aber auch nicht. Denn eine tatsächliche Quote, ein bestimmter Anteil am Ganzen, ist damit nicht erreicht. Mindestens eine Frau soll künftig dabei sein, wenn der Vorstand aus mehr als 3 Personen besteht. Das heißt, auch wenn der Vorstand deutlich größer ist, müssen es nicht mehr Frauen sein. Umsetzen müssen dies zudem nur rund 70 Unternehmen. Von 0 auf 1 ist besser als nichts. Die Männerbünde in der deutschen Unternehmenskultur aber wird ein solches Gesetz kaum aufbrechen. Die neuerliche Drohung der US-Regierung mit Sanktionen gegen die an der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 beteiligten deutschen Unternehmen kommentiert die Nordwestzeitung aus Oldenburg. Washington sei ja bereits in der Vergangenheit nicht zimperlich gewesen, aber mit direkten Ansprachen gegen einzelne Firmen ist jetzt eine Dimension erreicht, die nicht mehr zu tolerieren ist. Natürlich lässt sich trefflich über den Bau der Gaspipeline streiten. Doch dass Privatfirmen nun für die politische Entscheidung, die Pipeline zu bauen, bluten sollen, darf nicht akzeptiert werden. Jetzt ist in Europa Zusammenhalt gefragt.
Das war unsere Wirtschaftspresseschau. Corona-Schutz für Klassenzimmer in Mainz. Da bauen Eltern jetzt Lüftungsanlagen. Und wie genau, das haben wir uns angesehen. Die Reportage gibt es in Deutschland heute um 14:50. Dann hier im Studio für Sie mein Kollege Stefan Römermann. Davor um 14 Uhr noch die Nachrichten. Das war Wirtschaft am Mittag. Mehr von uns um 17:05 Uhr. Mein Name ist Sina Fröndrich.